Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei eine ganze Latte an Leuten heute. Ich fange einfach mal an, wie ordne ich das am besten? Ich mache das mal regional. Hier Raum München. Servus, Erich.
Hallo, grüß dich.
Gehen wir Richtung Norden. Hallo, Timo.
Hallo aus Ingolstadt.
Dann gehen wir noch weiter nach Norden. Haben wir heute zum ersten Mal dabei den Tobi. Servus, Tobi.
Dankeschön. Hallo, willkommen aus Berlin.
Aus Berlin. Ja, da sind wir mal sehr zahlreich vertreten heute. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Da wir uns nicht sehen können, kann das passieren, dass wir uns irgendwie ins Wort fallen, weil man halt nicht sieht, wenn jemand ansetzt zu sprechen. Aber wir sind ja normalerweise sehr gediegen unterwegs und kriegen das bestimmt hin. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit dem Thema dieser Sendung. Und das ist natürlich das Visa Vegas E-Race aus der gestrigen Nacht. Ich weiß nicht, wie viele von euch es gesehen haben. Von uns haben es ungefähr mindestens 50% gesehen, sage ich mal. Und darüber wollen wir sprechen. Und da gebe ich doch einfach dem Tobi mal das Wort, weil der nämlich heute neu dabei ist. Da kann er doch gleich mal zusammenfassen, wie das eigentlich funktioniert. Und vielleicht fangen wir an der Stelle an, wo wir überlegen, wie eigentlich dieses Starterfeld zusammengekommen ist, oder?
Ja, wenn man über das E-Race spricht, muss man wissen, dass das gestern ein Mix war aus Formel-E-Fahrern und Sim-Racern. Mhm. Heißt Profifahrer, zusätzlich mit einigen Gamern. Und die Gamer, die mussten sich qualifizieren im Voraus. Und da gab es dann eine extra Serie noch dazu, wo dann in 4 Qualifikationsläufen insgesamt 10 Gamer auserkoren wurden. Unfassbar enge Rennen, da gab es dann Läufe in R-Faktor 2 auf den Strecken in Berlin und Paris und Long Beach und London. Kamen dann letztendlich 10 Fahrer mit den meisten Punkten weiter nach Vegas. Und dann hatten wir gestern ein Fahrerfeld von 30 Leuten. Und da ging es dann um einen Preispott von 200. Also der im Pott waren 1 Million Dollar und der Sieger bekam alleine schon 200.000 davon.
Die Verteilung muss man sich so vorstellen, dass wirklich alle, die teilgenommen haben, alle 30, mindestens mal 20.000 Dollar verdient haben. Also die Plätze 11 bis 30 haben jeweils 20.000 gekriegt und Top 10 wurden dann extra belohnt. Genauso wie schnellste Runde und Pole Position, eben auch wie in der Formel E. Und wurde schon ganz schön gut Geld ausgeschüttet gestern Nacht.
Ja, da ging schon um was. Vor allem wahrscheinlich deutlich mehr, als man normalerweise so als Simracer verdienen kann, oder? Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber das sind schon ganz schön große Zahlen, die da unterwegs sind.
Das ist eine komplett andere Welt tatsächlich, ja. Also üblicherweise, ich weiß nicht, im Simracing, das ist jetzt auch nicht so anerkannt wie, weiß ich nicht, E-Sports-Ligen bei Dota oder League of Legends oder was es alles gibt. Hm. Da kann man halt so, weiß ich nicht, 50.000 gewinnen, wenn man eine Meisterschaft gewinnt, und jetzt gibt es hier einfach Simracing, das größte Event, was es eigentlich jemals gab, gibt es da einfach 200.000 alleine für den Sieg, und der Sieger hat jetzt 225.000 mitgenommen, weil er auch noch die Pole Position geholt hatte. Mhm. Also da gab es echt eine Menge Geld gestern abzuholen.
Bleiben wir gerade mal beim Sieger. Bono Huis, oder wie auch immer man ihn ausspricht.
Heiß, glaube ich.
Ein Simracer. Heiß?
Bestimmt Heiß, oder?
Heiß? Heiß? Ich weiß nicht. Ich habe ein Video gesehen, da hat er Heiß gesagt.
Sind Niederländer unter euch? Schreibt uns bitte eine Mail an e-pod@e-formel.de und sagt uns, wie man den ausspricht.
Bis dahin sagen wir einfach Bono.
Genau, wir bleiben jetzt mal bei Bono. Also Bono hat wirklich einen Wahnsinnsjob gestern abgeliefert, und zwar über den ganzen Tag hinweg. Mhm. Erstes freies Training gewonnen, zweites freies Training gewonnen, Qualifying gewonnen mit Pole Position und eben diesen 25.000 Dollar. Und auch das Rennen eigentlich von vorne bis hinten dominiert. Es gab dann gewisse Tweaks während des Rennens, wodurch er eigentlich nicht als erster die Ziellinie überquert hat. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber letztlich hat er alle Sessions des Tages gewonnen. Und zwar mit meistens auch einer halben Sekunde Vorsprung oder so auf alle anderen. Also das war wirklich ein beeindruckender Job.
Insbesondere, weil man ja einen anderen Fahrer eigentlich als Favorit gesehen hatte. Das war Graham Carroll. Der war wurde als großer Favorit gehandelt. Er hat auch schon eine Formel-E-Testfahrt gehabt in Marrakesch, und alle haben sich gesagt, okay, der wird es eh machen, weil in der Qualifikation der Road to Vegas war er halt einfach immer extrem dominant und hat alles gewonnen und war immer vorne dabei.
Mhm. Hat jetzt nur für Platz 17 gereicht, ne?
Und jetzt, gut, er hatte auch einen Unfall im Rennen, aber trotzdem dass Bono so dominiert, das ist war absolut nicht zu erwarten, finde ich.
Und wenn man ehrlich ist, konnte ihm ja auch nur einer wirklich Paroli bieten, nämlich ein Formel-E-Fahrer, Felix Rosenqvist. Was für ein Teufelskerl, haben wir uns gestern Nacht immer hin und her geschrieben über WhatsApp. Also was der Rosenqvist da geleistet hat, das ist wirklich aller Ehren wert. Diese 10 Simracer machen halt den ganzen Tag nichts anderes, jetzt mal überspitzt gesagt, als im Simulator zu fahren und kennen halt wirklich genau das Fahrverhalten der Autos und wie sie ihr Equipment da nutzen. Und Rosenqvist hat sicherlich auch Erfahrung mit Simracing und ist da ein bisschen dran gewöhnt. Aber lange nicht so wie diese Fahrer. Und bis auf den Bono hat er ja alle hinter sich gelassen, sowohl im Rennen als auch im Qualifying. Das ist schon aller Ehren wert und zeigt mal wieder, was für ein Megatalent er ist.
Ja, das stimmt.
Kleiner Fun-Fact am Rande. Bono wurde benannt nach U2, nach dem Leadsänger.
Echt?
Ja.
Ich wollte es ja nicht sagen.
Tja.
Ja, ist jetzt die Frage, was geht in diesen Eltern vor? Aber das wollen wir jetzt hier mal lieber nicht.
Die sind wahrscheinlich stolz wie Hulle.
Wahrscheinlich, dass sie das durchbekommen haben. Ne? Gut, das kann man nicht in jedem Land machen, denke ich. Ja, aber der Rosenqvist, dem hat man ja wohl auch gesagt, er sei irgendwie so ein heimlicher Simracer und nur deswegen so weit vorne, woraufhin er ja dann gleich einen Tweet geschickt hat von sich zu Hause mit irgendwie so einem IKEA-Stuhl vor einem sehr ja unscheinbaren Computer und einem Lenkrad, wo er sagt dann, ja, hier von wegen Simracer, das hier ist mein Equipment. Also so ganz professionell, wie er jetzt dann gefahren ist, ist er, glaube ich, dann zu Hause auch nicht unterwegs. Er ist auf jeden Fall extrem talentiert, das muss man ihm lassen.
Und sieht es ja auch in der DTM, der kam ja letzte Saison in die DTM als Ersatz für Ocon und hat da auch eingeschlagen wie eine Bombe. Den kannst, glaube ich, auf jedes Lenkrad setzen, egal ob virtuell oder real, der Typ ist überall gut.
Ja, das stimmt, das zeichnet sich auf jeden Fall ab. Vielleicht wollen wir kurz zusammenfassen, wie jetzt dieser virtuelle Renntag so gelaufen ist. Also ich meine, es gab ja Trainingsqualifikations, Rennsessions und so weiter. Wer kann da mal kurz einen Überblick geben, wie das genau gelaufen ist?
Wir hatten am Samstagmorgen, was ja Freitagabends noch war in Las Vegas, die ersten Trainingssessions. Auch da war Bono schon wieder ganz vorne dabei. Am Samstagabend, frühen Abend, kam dann die zweite Session. Eigentlich wie aus der Formel E bekannt, nur halt, dass das Feld diesmal 30 Fahrer groß war. Mhm. Dann das klassische Gruppenqualifying mit Superpole. Und danach standen dann die Top 10 fest. Und dann gab es noch ein zusätzliches Qualifikationsrennen, was neu war. Und da ging es dann um die Plätze 11 bis 30, wovon nur ein einziger Simracer war, der Rest einfach Formel E fällt. Das war sehr, sehr eindrücklich. Jedenfalls ein Qualifikationsrennen und dann das Hauptrennen. Quali-Rennen angesetzt 14 Runden, Hauptrennen angesetzt 28, in doppelter Länge. Hauptrennen wurden letztendlich auf 20 Runden gekürzt, weshalb auch immer.
Aber wahrscheinlich wegen technischen Verzögerungen im Vorfeld. Aber dann hat man einfach spontan, ohne irgendwie was zu verkünden, einfach auf 20 Runden runtergeschraubt. Einer von vielen Facts, die wir gleich noch kritisieren werden.
Ja, und dann das Rennen. Wie lief das Rennen? Also es ging ein bisschen spät los, glaube ich, also ein bisschen später als geplant, aber letzten Endes gab es, war das Rennen, glaube ich, ganz spannend, genau, und da gab es jetzt nicht so die super Karambolagen, weil die Leute einfach nicht fahren wie mit einem wirklichen Auto, sondern die waren schon auch alle getrieben von dem Willen zu siegen oder zumindest gut abzuschneiden, oder?
Na klar, es stand so viel auf dem Spiel und es ging gleich am Anfang eigentlich auch relativ gesittet los, zumindest am Start noch. Hat mich beeindruckt, weil normalerweise denkt man oder erwartet man in so einem Simrace, dass es gleich sofort kracht, aber die Leute wussten wirklich, um was es geht und haben sich Platz gelassen. Dann hat es leider Gottes aus deutscher Sicht als erstes den Patrick Holzmann, den deutschen Simracer, erwischt. Der ist rechts so ein bisschen gegen die Streckenbegrenzung gekommen, wurde dann leicht nach links rüber und hat dabei ein anderes Auto touchiert. Ich glaube, Antonio Felix da Costa war es. Ist dann quer über die Strecke an der Mauer zerschellt und für ihn war das Rennen dann praktisch schon in der ersten Runde vorbei. Mhm. Antonio Felix da Costa konnte weitermachen. Er hat auch nicht viel Zeit durch diesen Vorfall verloren, kam dann aber am Ende nicht so gut zurecht wie noch im Quali-Rennen, das er gewonnen hatte. Dann ging es eine ganze Weile gesittet zu. Vorne wenig Veränderungen, also gerade die Spitze, die beiden konnten sich ein bisschen absetzen, den Abstand ungefähr gleich halten, wobei man sagen muss, Bochum konnte sich auch ein bisschen von Rosenqvist absetzen, bis er sich später mal einen kleinen Fehler leistete. Aber insgesamt ging es eigentlich relativ gesittet zu, bis dann dieser Dreier-Crash zur Rennmitte ungefähr passierte. Was ist da genau passiert, Tobi?
Zu dritt in eine Kurve, das klappt einfach nicht. Auf der Stahlzielgeraden war eine sehr, sehr schnelle Schikane. Und ja, da ist es dann so gekommen, dass Autos ausgefächert sind, einfach weil das Windschattenduell plötzlich funktioniert hat. Einer vorne hat einen Fehler gemacht und dann ging es zu dritt in die Kurve und das klappt bei den Geschwindigkeiten einfach nicht. Und dann, das war also wirklich im echten Leben, da wäre ich gespannt, ob da jemand lebend rausgekommen wäre. Wirklich absoluter Horrorcrash war das.
Im echten Leben hätte es wahrscheinlich den einen Klugen gegeben, der nachgegeben hätte. Die zwei hätte es zersägt und der eine wäre dann lachender Dritter rausgekommen, durch die Kurve gekommen und einfach eben slow in, fast out und hätte einfach dann die zwei Plätze mitgenommen. Ne?
Graham Carroll hat sich dann überschlagen gehabt und alle drei haben dann Rad verloren, haben sich irgendwie noch an die Box gerettet, aber das Rennen war da natürlich dann zu Ende.
Man muss da bedenken, die Relevanz für das Rennen. Also das waren ja wirklich drei absolute Top-Sim-Racer, die da um den Platz 3 gekämpft haben, also Plätze 3, 4, 5, die sich da gegenseitig ausgenockt haben und somit richtig viel Kohle verschenkt haben durch diesen Unfall. Und ich habe mich als Zuschauer da schon gewundert, dass da nicht einer dann, wenn es um so viel geht, mal zurücksteckt. Aber gut, letztlich ist es halt dann auch, wenn virtuell, trotzdem Renngeschäft und sowas passiert. Ganz witzig, der David Greco aus Italien, für E-Dams gefahren, fiel durch den Unfall halt auch weit zurück. Also der einzige Komplettausfall war Graham Carroll. Greco fiel weit zurück, konnte letztlich dann 15. werden, hat also sowieso schon mal seine 20.000 mitgenommen und konnte sich dank Fanboost, dazu gleich noch ein Wort, noch die schnellste Rennrunde sichern und nimmt somit also 30.000 mit, also kaum weniger als auch für Platz 5 gewonnen hätte, da jetzt 35 gegeben. Zum Thema Fanboost kurz noch. Ich glaube, es war noch nie so wichtig und vor allem so, was das Preisgeld angeht, so wichtig, einen Fanboost zu gewinnen. Denn man hat gesehen bei ihm und auch bei Olli Pakala, dass eben mit diesem Fanboost, anders als im normalen Rennen, zu jeder Zeit einfach dann die Möglichkeit da ist, eine schnellste Runde zu setzen. Während im normalen Rennen man halt immer auf den Energieverbrauch achten muss als Fahrer, spielte das halt gestern überhaupt keine Rolle, sodass man sich wirklich einteilen konnte, auf dieser Runde zünde ich den, da werde ich alles geben und habe dadurch auch später keine Nachteile im Rennen. Und man hat gesehen, dass beide Simracer dadurch halt eine super Rundenzeit hingekriegt haben, von der dann eben Greco nochmal ein Deutsch schneller war.
Insbesondere, weil die Strecke auch so lang war, ging die Runde dann einfach 2 Sekunden schneller vorbei als bei der Konkurrenz. Also der Fanboost hatte echt großen Einfluss. So 2 Sekunden durch einen Boost, das ist halt schon echt viel.
Ja, das stimmt. Der sollte wie lange halten? 6 Sekunden oder was sollte der?
6 Sekunden sein? Im Normalfall, ja.
Eigentlich 6 Sekunden, ja.
Betonung auf im Normalfall.
Ja, da kann man ja eigentlich gleich anknüpfen, oder?
Denn,
genau. So der Elefant im Raum, der muss jetzt mal angesprochen werden hier.
auch Olli Pakala hatte ja einen Fanboost gehabt und hat den dann auch gezündet in Runde 10. Und Problem war, der hielt dann nicht für 6 Sekunden, wie eigentlich geplant, sondern für 6 Runden. Und dann ist Olli Pakala halt einfach 6 Runden
mit ultra seinem schnell unterwegs
gewesen. 2 Sekunden pro Runde und dadurch dann unfassbar viel Boden gut gemacht. Weil er früh gestoppt hatte, war er dann aus dem großen Verkehr halt raus und man hat ihn nicht wirklich auf der Liste immer gehabt. Und als die beiden Kampfhähne an der Spitze mit Rosenqvist und Bono dann irgendwann spät an die Box kamen und dann rausgefahren sind, war Pakala auf meiner Führung. Aus dem Nichts. Und das alles, weil sein Fanboost einfach 6 Runden lang durchgehend aktiviert war und er dann pro Runde 2,5 Sekündchen schneller war als der Rest.
Das hat zu dem Zeitpunkt eben auch keiner so auf dem Schirm gehabt, warum der jetzt plötzlich da auftaucht. Das wurde dann so ein bisschen gemutmaßt, vielleicht Strategie, der frühe Boxenstopp, aber das macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn es ums Energiesparen geht, was da nicht der Fall war. Und es war ja nicht so, dass Pakala einfach nur die Führung vor denen knapp übernommen hatte, sondern der hatte fast 10 Sekunden auch noch Vorsprung vor den beiden, als die wieder rauskamen. Und ich habe im Ticker auch gedacht, was zum Teufel ist hier los? Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Letztlich hat es sich dann erst eine ganze Weile nach dem Rennen rausgestellt. Also Pakala wurde erstmal als Sieger gefeiert und auch von allen großen Medien als Sieger verkündet. Bis dann auf Twitter eben nach und nach und auch bei uns eben Tobi die Zeitentabelle sich hergenommen hat und verglichen hat und ihm aufgefallen ist, dass der eben diese 6 Runden deutlich schneller war, dass das nicht sein kann. Mhm. Und das auch mit Fanboost hinterlegt war. Und so kam es dann zur Untersuchung durch die Rennkommissare nach Rennschluss und letztlich dann nach vielen Gerüchten hin und her auch die Verkündung, dass er eben eine 12-Sekunden-Strafe erhält für diese 6 Runden a 2 Sekunden Vorteil. Und dadurch auf Platz 3 zurückgefallen ist. Das heißt, der Bono hat dann gewonnen und der Rosi wurde Zweiter.
Aber denn jetzt hat man ihm 6x2 Sekunden Strafe aufgebrummt, obwohl er ja einen Fanboost, also die 6 Sekunden einmal Fanboost eigentlich verdient gehabt hätte, oder nicht?
Ja gut, er hat seine eigentliche Fanboost-Runde hat er normal eine normale Zeit gehabt, vergleichbar mit der schnellsten Runde von Greco.
Ach so.
Und diese Runde ist glaube ich außen vor gewesen. Ich habe mir das einfach nur so hergerechnet, dass es wahrscheinlich so zustande kam, diese 12 Sekunden.
Mhm.
Das macht ja halbwegs Sinn.
Ja.
Ich glaube, das ist eine gerechtfertigte Strafe, weil er eben diese gut 2 Sekunden pro Runde dann schneller war. Also 12 Sekunden, Platz 3.
Jetzt muss ich aber mal nachhaken, Timo. Wenn der den Fanboost zieht, 6 Sekunden, der hätte den auch dann wieder deaktivieren können. Und das hat er nicht gemacht. Also sprich, er hat bewusst dann die 6 Runden den Fanboost angelassen.
Ich glaube, dass es ein technisches Problem war, dass er den nicht wieder ausgekriegt hat, so wie ich das verstanden habe. Tobi, hast du da nähere Infos?
Deaktivieren kann man ihn nicht wirklich. Wenn man auf den Knopf drückt, dann ist es halt einfach in einem Spiel nicht anders zu programmieren, als du hast jetzt deinen Boost und kannst den dann nicht... Gut, man hätte es wie ein Curse-System machen können, aber bin ich nicht sicher, ob R-Faktor 2 sowas liefert.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das ist halt einfach, du drückst auf den Knopf und hast deine 6 Sekunden und dann ist Schluss. Und
naheliegend ist natürlich dass vielleicht statt 6 Sekunden, dass da ein Parameter nicht gestimmt hat und das auf 6 Runden eingestellt war, aber dann wäre es auch nur bei ihm
nämlich.
Und scheint mir auch nicht so ganz realistisch. Also woran es genau liegt, wissen wir ehrlich gesagt.
Ja, das klingt so, als hätte das einer in Echtzeit da reinprogrammiert. Ne? Jetzt hier Fanboost, du musst jetzt hier Fanboost freigeben und dann setzt sich einer hin und gibt den Fanboost manuell frei. Also ich weiß ja nicht, ob die das so unprofessionell machen, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also ja, ich weiß nicht.
Aber diese Simracer, die haben bestimmt alle irgendwelche Kumpels da sitzen zu Hause, die auch richtig hart programmieren können.
Ganz bestimmt.
Klischee.
Besonders so das Kontrollieren, ob jetzt alle Fanboosts funktionieren, das ist eine Sache von 10 Minuten. Da setzt du dich kurz an jeden Pod und dann wird mal eben Knopf gedrückt und dann ist halt vorbei. So. Und das wird aber nicht gemacht. Also eigentlich die Leute, die die Technik zur Verfügung gestellt haben, es waren die gleiche, die diese Qualifikationsliga organisiert hatten, Cloudsport. Und die Liga lief super, aber gestern haben die echt keinen guten Job gemacht.
Das bei der Premiere, gell?
Ja, gut, kann man denen dann zugute halten, dass es beim ersten Mal sicherlich auch noch Fehler erlaubt sind. Aber es hat teilweise auch mit den Playseats da diverse Probleme gegeben. Die Grassi zum Beispiel konnte gar nicht antreten. D'Ambrosio musste mal zuschauen, Duval musste mal zuschauen, weil ein Playseat einfach nicht funktioniert hat, beziehungsweise die Software womöglich. Es gab einige technische Fehler und dadurch auch wirklich teilweise sehr lange Verzögerungen im Programm. Gerade vor dem E-Race selbst, vor dem Hauptrennen, saßen die Fahrer wirklich eine Viertelstunde auf ihren Playseats und haben gewartet, nervös wie sonst was. Und es ging einfach nicht los. Dann hat die Nikki Shields, die Moderatorin, immer wieder mal O-Töne eingeholt, dann kam nochmal Werbung, bis es dann endlich irgendwann losging.
Da sieht man mal wieder, wie schwierig oft Dinge sind, die mit Software zu tun haben. Ne? Also wenn Hardware so schlecht wäre wie Software, dann würden wir alle in kaputten Häusern sitzen, sage ich manchmal. Genauso ist es ja. Die Dinge, die einfach schnell mal hinprogrammiert werden, gerade wenn es jetzt, also wenn man sich jetzt dieses Programm hernimmt, das ist R-Faktor 2 als Basis, die Softwarebasis für diese ganze Geschichte. Das ist halt, ich weiß gar nicht, ist das keine Open-Source-Software, das ist Bezahlsoftware, oder?
Das ist Bezahlsoftware, ja.
Okay, aber letzten Endes lebt das ja irgendwie vom Customizen. Also da kann ich hergehen, habe so ein Grundgerüst und dann kann ich Autos customizen und irgendwelche Skins programmieren und dann alle möglichen Fahrzeuge irgendwie in dieses Spiel bringen, so wie sie es ja mit der Formel E jetzt auch gemacht haben, korrekt?
Ja, richtig. Das ist die Mods, die man sich runterladen kann und die werden dann ins Spiel implementiert per Download. Und ich meine, ich kenne es nur von R-Factor 1, wo du einfach Ordner verschiebst. Und dann hast du deinen Ordner dir runtergeladen und schiebst den in den zugehörigen Spieleordner.
Genau.
So zum Beispiel Game Options oder sowas und dann schiebst du deinen Game Options Ordner in den anderen Game Options Ordner und dann war's das. Ich weiß nicht, wie es bei R-Factor 2 läuft, vermutlich ähnlich, weil das ist eine sehr, sehr einfach gehaltene Software.
Einfach ist ein Stichwort.
Das ist richtig, einfach. Einfach ist auch die Optik des Spiels, das ist richtig. Also ich habe die Vorschau auf das Las Vegas-Rennen gesehen, also auf dieses E-Race von gestern und habe so bei mir gedacht, sie haben sich im Verhältnis zu dem, was sie normalerweise optisch so liefern, schon Mühe gegeben. Also man konnte erkennen, wo man da ist. Ja, also man hat irgendwie so Hotels, genau, die Vegas-Strecke, man hat so die Hotels ein bisschen gehabt, so ein bisschen Silhouette gehabt und ja, also davon abgesehen, dass es irgendwie nur Formula E-Werbung und DHL-Werbung irgendwie an den Banden gab und das ist halt so krass massiv, ich weiß gar nicht, ob ich da hätte fahren können, weil das so blau, 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 gelb, 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 gelb. Man ist halt wirklich abgelenkt, habe ich das Gefühl. Und grün.
Schaeffler,
genau. Und das geht da fast schon unter. Und das war schon, also optisch muss ich sagen, wenn die da noch irgendwie was Größeres und Langfristiges draus machen wollen, dann müssen die da schon so ein bisschen was noch investieren, weil sonst schlafen wirklich PS3-Spieler ein beim Zugucken. Das ist schon ein bisschen dünn. Also ich finde ja die Idee gut, wenn ich das vielleicht so aus meiner Warte so ein bisschen Fazit ziehen darf. Ich finde ja die Idee gut, wie die Formel E da diese beiden Welten zusammenzubringen versucht. Das gefällt mir schon sehr gut. Also das echte Racen mit den Rennfahrern auf den tatsächlich existierenden Strecken rund um die Welt und auf der anderen Seite die Simracer, die eben am Simulator unterwegs sind, das irgendwie so unter einen Hut zu bringen, finde ich schon sehr spannend. Auch so die ersten Ergebnisse, die jetzt dieses Rennen zum Beispiel gebracht habt und auch die Rennen vor Ort bei den E-Prix, das ist schon sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Aber wenn man das wirklich groß machen will, finde ich, da gibt es doch noch einige Ecken, wo es zu polieren gilt. Und gerade wenn man sich jetzt das Vegas E-Race anguckt, da ja, hat es schon an manchen Stellen so ein bisschen gemangelt, habe ich das Gefühl. Also hätte man
ja, ich sehe das genau wie du, gerade was die Optik angeht. Also auch wenn ich das jetzt irgendwie Freunden oder Familie gezeigt habe, diese Simulatorrunden, die fragen sich auch, was ist denn das? Wieso sieht denn das so aus wie vor 20 Jahren?
Warum spielen die auf dem Handy?
Genau, die Handys sehen mittlerweile deutlich besser aus. Ja, also ich glaube, das war ja jetzt wirklich dieser ganze Road to Vegas eine sehr spezielle Geschichte für Simracer, die explizit an diese Zielgruppe ging. Wenn man das Ganze breiter aufstellen will und vielleicht auch mal die breite Masse an den Simulator bewegen will oder an den Controller oder wie auch immer, braucht man da, glaube ich, eine moderne Optik, also auf PS3 und Xbox-Niveau, um da wirklich auch ja cool zu sein und die breite Masse damit zu überzeugen.
Ich finde auch, man sollte, also vielleicht könnte das E-Race jetzt einfach den Anstoß geben für ein eigenes Spiel. Das wünsche ich mir seit Ewigkeiten, dass es ein eigenes Spiel gibt. So, das haben wir in der WRC mit, weiß ich gar nicht, Big Ben Interactive macht das, glaube ich, das Spiel. Und Codemasters in der Formel 1 mit den F1-Titeln. Und irgendwo fehlt halt so langsam die Formel E. Natürlich ist noch eine junge Serie, blablablub, alles cool. Aber so langsam, besonders wenn man sich so auf Simracing fokussiert, kann man da ein eigenes Spiel machen mit einer schönen Grafik, mit einem guten Handling und also ein Kram, der dazugehört. Es könnte so langsam tatsächlich Zeit werden.
Ja, sehe ich ganz genauso. Es gibt ja in Forza Motorsport zum Beispiel, gibt es ja seit einer ganzen Weile schon eben die Formel E-Autos, die man fahren kann. Und jetzt neulich bei dem Mobile Game, wie heißt es?
Real Racing
3, glaube ich, heißt es, ne? Habe ich mir auch mal runtergeladen und getestet, aber das ist halt alles dann in-game und das ist so irgendwie halbgar. Ich würde mir halt auch wünschen, ein vernünftiges Spiel für Konsole und PC, wo man wirklich die ganzen originalen Autos hat, die Strecken vor allem ganz wichtig in einer ordentlichen Grafik, die Fahrer, also was wirklich halt vergleichbar ist mit einem Codemasters F1 Spiel
zum Beispiel. Ein richtiges Lizenzspiel, was halt in dem Zuge auch wichtig wäre, was man jetzt bei dem Vegas Race auch gesehen hat, so ein paar Dinge werden ja dort auch gar nicht simuliert, wie zum Beispiel das Haushalten mit der Energie. Das ist ja völlig irrelevant gewesen, ja. In den tatsächlichen E-Races macht das ja sehr viel aus, wie viel Strom ich habe, wie ich damit haushalte, wann ich stoppe, wie ich meine Stints einteile und so weiter. Das wird ja im Spiel gar nicht simuliert. Da fährst du ja, als wäre dein Akku immer voll.
Elektrischer Motorsport, den gibt es ja noch nicht so lange und R-Faktor ist halt einfach nicht auf der Höhe. Das heißt, man könnte ja Benzin einfüllen und den Benzinverbrauch einstellen.
Ja, der müsste halt deutlich höher sein als beim normalen Fahrzeug, aber letzten Endes könnte man es zumindest simulieren damit.
Man könnte es simulieren, weshalb man das nicht gemacht hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich glaube, dass es einfach noch recht früh ist und da kann man auch vielleicht so ein bisschen den Kreis schließen. Man sieht halt an diesen ganzen Ansätzen, wie jetzt auch dieses E-Race, dass die Formel E so eine Startup-Mentalität eben mitbringt und Sachen gerne schnell und auch im Markt ausprobiert, bevor man ein Produkt wirklich bis zu Ende ausreizt und testet, dass es wirklich marktauglich ist. Ich glaube, die Formel E geht da einfach eher diesen Weg, wir machen es mal und gucken, wie es ankommt und kann mir da auch vorstellen, dass da in den kommenden Jahren halt dann bei den Sachen, die gut laufen, eben investiert wird in die Entwicklung, in die weitere, ins Feintuning. Ich glaube, das war jetzt einfach ein Startschuss und da wird sich bestimmt einiges draus entwickeln.
Das glaube ich auch. Also die Idee finde ich gut, den Ansatz finde ich befürwortenswert und was man sich auf diese Weise holen kann, was man sonst nicht so leicht bekommt oder zumindest nicht zu so einem frühen Zeitpunkt, ist einfach das Feedback aus der Community. Denn was wir jetzt hier reden, werden auch viele andere denken und werden die Formel E antweeten oder Mails schreiben oder sich sonst irgendwie mit denen beschäftigen. Vielleicht auch dann aus der Softwareindustrie, dass irgendwie, keine Ahnung, Codemasters kommt oder EA kommt und sagt, schau mal, das könnte man auch in cool machen, dass daraus sich einfach Dinge entwickeln. Codemasters ist da ja quasi mit an Bord, denn der David Greco, der arbeitet ja dort. Der hat da bestimmt kurze Drähte und gute Ideen an dem Thema irgendwie was zu machen. Also der wird sicherlich auch da drauf schauen und sofort einfach 2, 3, 4 Dinge sehen, die man unbedingt verbessern oder anpassen muss. Und also ja, wir können ja hoffen, dass was Größeres daraus wird. Also der Ansatz ist da, die Idee ist gut, das Ding macht Spaß und diese zwei Welten so zusammen zu mergen, das finde ich schon ganz spannend. Sollte man weitermachen.
René Rast kann da bestimmt helfen, der ist Handling-Testfahrer für Project Cars nämlich. Auch ein anderer Spieletitel und René Rast fährt da seit, weiß ich gar nicht, paar Monaten jedenfalls die Autos und testet das Handling und bewertet, ist es gut gemacht oder nicht und wo gibt es noch Raum für Verbesserung.
Die Frage ist auch, wie es jetzt wirklich weitergeht. Das war gerade ein gutes Stichwort. Wie geht's weiter mit den E-Races? Momentan wissen wir es noch nicht genau. Agag hatte ja vor dem E-Race auch angekündigt, dass man eben überlegt, vielleicht sogar eine eigene Liga zu gründen für E-Races, also von der Formel E organisiert. Man wird jetzt halt genau dieses ganze E-Race Las Vegas unter die Lupe nehmen, was hat gut funktioniert, was nicht, wie können wir damit weiterarbeiten und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch weitere E-Races gibt. Wir haben zu diesem Zweck auf unserer Seite schon mal eine eigene E-Race-Rubrik angelegt und die Sim-Racer alle dargestellt, weil wir einfach denken, da kommt sicherlich auch noch mehr. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Als nächstes geht es natürlich erstmal mit dem normalen Rennen weiter am 18. Februar in Buenos Aires. Dann gibt es wieder richtigen Motorsport, aber ich glaube, das Thema E-Races und E-Sports wird uns auch weiter verfolgen in den nächsten Monaten und Jahren.
Da können wir ja, das war ein schönes Schlusswort für das Thema, oder? Wenn jetzt nicht jemand noch unbedingt irgendwas loswerden möchte.
Doch, ich hätte noch eine Frage für
dich. Genau, an
die Kollegen. Hat eigentlich von euch jemand beim Spiel mitgemacht, Road to Vegas, also sich jemand probiert, weil ich weiß, Tobi, du bist da ein heimlicher Simracer, oder?
Ja, heimlicher Simracer ist relativ.
Nicht so heimlich wie ich.
Ich habe nicht mitgemacht, einfach weil ich das Spiel nicht besitze.
Okay.
War eine Überlegung, aber habe ich dann doch gelassen.
Ja, ich habe so ein bisschen.
Genauso. Ja. Also ich habe hier auch einen Simulator von Fanatec stehen, mit dem ich gerne meine Freizeit, die nicht vorhandene, rumbringe. Aber es gab einfach so große Hürden, um da mitzumachen bei dem Road to Vegas. Bei der Road to Vegas und natürlich auch so eine starke Konkurrenz. Deswegen konnte ich da auch nicht mitmachen.
Das geht mir auch so. Ich mache das ja auch schon sehr lange eigentlich. Ich bin ja schon ein alter Sack und fahre schon sehr lange auch PC-Rennen. Bin früher auch in der Formel-1-Liga gefahren übrigens. Und wir hatten auch immer dieses Problem, dass am Start jeder gewinnen wollte und dann alle verloren haben dabei. kann ich sehr lange hässliche Lieder davon singen. Jedenfalls, ich hätte schon auch Bock gehabt, das zu machen, ehrlich gesagt. Aber man bekommt ja auch so ein bisschen mit, was für Jungs da irgendwie antreten. Und es sind halt lauter so iRacing-Veteranen, die da 4-5 Mal irgendwie die Championship gewonnen haben. Und in meiner auch eher raren Freizeit kann ich echt solche Zeiten, die fahren, sind für mich unmöglich zu erreichen. Also da muss ich ja auch die Segel streichen, bevor ich mich selber dazu überreden konnte, das zu machen.
Aber der Wille ist da. Hoffen wir mal auf leichtere Zugangsbedingungen in Zukunft. Und vielleicht sitzen wir, dann machen wir mal einen Podcast direkt während des Spiels und fluchen vor uns hin.
Gute Idee. Das müssen wir lauter Pfeiftöne drüberlegen hinterher, wegen der Jugendfreiheit. Ja, aber gut. Dann lass uns doch das Sim-Racing-Thema jetzt hiermit beenden und vielleicht zum Schluss dieser Episode noch einen Blick ins echte Leben werfen. So irgendwie 1-2 Dinge, über die wir reden könnten, hat es ja dann auch noch gegeben in den letzten Wochen, oder?
1-2, ja. Viel mehr allerdings auch nicht. Es gab einige Fahrer, die sich geäußert haben zur Formel E, beispielsweise Marco Wittmann, der DTM-Meister. Da bist du der Pro, Erich. Vielleicht sagst du da 2 Worte zu.
Ja, ein ehemaliger DTM-Pilot, Miguel Molina, flirtet ein bisschen mit der Formel E, würde, glaube ich, ganz gern ein Cockpit ergattern, wenn es möglich wäre. Der andere ist der aktuelle DTM-Champion Marco Wittmann, der sich demgegenüber noch sehr verhalten verhält. Also der kann damit noch nichts anfangen. Aber gut, der ist auch momentan in der DTM sehr gefragt und fühlt sich dort wohl. Bei Molina muss man natürlich wissen, der hat kein Cockpit mehr bei Audi für das heutige DTM-Jahr und muss sich natürlich nach einer Alternative umsehen.
Vielleicht ein Wort zu Wittmann, was eigentlich auch vielleicht sogar die Headline vom Artikel sein können. Er hat gesagt, dass möglicherweise die Formel E in 10 Jahren die Königsklasse des Motorsports ist. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Also er ist zwar momentan noch zögerlich und kann dem Ganzen noch nicht so ganz viel abgewinnen, aber sagt gleichzeitig auch, wenn da eben die ganzen guten Fahrer hingehen, wenn das so weitergeht und sich alles so positiv entwickelt, dann ist da in Zukunft, würde er sich dem auch nicht verschließen.
Mhm. Er hat ja einen ehemaligen Markenkollegen, den Antonio Felix da Costa, der ja mit ihm letztes Jahr noch gefahren ist. Und ich glaube, die sprechen schon auch drüber, über diese Geschichte. Der kann ihm zumindest ein bisschen den Einstieg erleichtern.
Ja, ansonsten, wer hat sich noch geäußert? Hat sich nicht noch einer geäußert?
Der Lotterer, oder?
Genau, beide. Einmal zum einen hat der André Lotterer sich mal wieder zu Wort gemeldet, hatte ja schon mal vor ein paar Monaten verlauten lassen, dass er mit der Formel E nun gar nichts anfangen kann. Aber auch bei ihm gab es da ein kleines Umdenken und ähnlich wie ich es gerade schon gesagt habe, sagt auch er, wenn sich das alles so entwickelt und da wirklich die hochklassigen Fahrer hingehen, wonach es momentan so ein bisschen aussieht, dass immer mehr Stars dahin, die ja sozusagen als Alternative zur Formel 1 eben die Formel E wählen, dann wäre das auch für ihn interessant. Und ähnlich hat sich auch Kamui Kobayashi geäußert, der ehemalige Formel 1-Pilot, momentan in der WEC bei Toyota unter Vertrag mit Buemi und Sarrazin. Auch Conway, der ja letztes Jahr noch Formel E gefahren ist, hat also wahrscheinlich sehr viele positive Geschichten zur Formel E gehört und hat gesagt, solange er irgendwie eine gute Option bekommen würde, also ein Team, was wirklich wettbewerbsfähig ist, was in der Formel E eigentlich die meisten sind, dann könnte er sich das auch vorstellen, eben zu wechseln. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt und spinnt, wie geht's vielleicht in Saison 5 weiter, wenn möglicherweise Mercedes und vielleicht auch noch ein weiteres Team kommt? Es wird lange über japanische Hersteller schon gesprochen, sei es Honda beispielsweise oder Nissan waren beide schon im Gespräch. dann ist ein japanisches Rennen in der Mache. Also vielleicht tut sich ja da irgendwann mal die Tür auf. Und Kobayashi ist ein sehr guter Rennfahrer. Das hat er in der Formel 1 bewiesen.
Ja, das wäre ja mal was.
Dann haben wir ja noch eine ehemalige Fahrerin in der Formel. Wisst ihr, wer das ist?
Die Ellen.
Die Ellen.
Ja, genau. Die Ellen Loa, die steigt jetzt in die Formel E ein. Und zwar, sie hat beim monegassischen Team Venturi angeheuert, wird dort neue Marketingleiterin. So langsam wird dieses Team ziemlich deutsch, habe ich den Eindruck.
Ja, das hatte ich auch.
Ja, wenn man das einmal anfängt, ne?
Aber man muss natürlich dazu, wissen, die haben natürlich auch mit ZF eine große deutsche Firma als Technologiepartner zur Hand. Und ich glaube, der Co-Besitzer, der Name fällt mir jetzt aktuell nicht ein, ist auch ein deutscher Unternehmer, der in Monaco eben auch wohnt. Also ja, mit Mario Engel natürlich, einem deutschen Fahrer. Interessante Kombination. Mhm.
Wir vereinnahmen das jetzt einfach mal als zweites deutsches Team.
Ja. Ja. Ja, ich finde es ja ganz interessant, die Ellen Lohr, denn wir hatten ja im vorletzten Jahr, glaube ich, ein Interview mit ihr über die Formel E. Sie hat sich ja das Rennen in Monte Carlo damals angesehen und war ja von dem drumherum nicht so angetan, hat sie mir damals erzählt, weil der Sound eben gefehlt hat. Mal schauen, sie ist ja jetzt im Marketingbereich dort tätig, wie es jetzt zur Formel E steht, aber ich glaube, wenn sie jetzt schon den Job antritt, da wird sich auch bei ihr ein Umdenken ergeben haben.
Ja, ist ihr wahrscheinlich wie vielen anderen wahrscheinlich aufgefallen, dass das mit dem Sound eigentlich Quatsch ist.
Kein Argument.
Nee, eigentlich nicht. Wenn man mal ehrlich ist, ist das genauer gar kein Argument.
Personalveränderungen gab es noch andere, also nicht nur bei Venturi, da gab es übrigens auch einen neuen Finanzchef und eine neue Kommunikatorin, also PR-Chefin quasi. Und auch Mahindra hat Jim Wright geholt von Venturi, dessen Stelle dann gleich nachbesetzt wurde. Also beide Teams haben auch dann in ihren Pressemitteilungen eben verkündet, die Formel E wächst und die Anforderungen wachsen immer mehr. Es wird alles immer komplexer, deswegen wollen sie sich eben auch personell im Laufe dieser Saison weiter verstärken und einfach breiter aufstellen, was sicherlich auch wieder ein gutes Zeichen ist.
Lauter gute
Ich habe übrigens gerade von Erich hat in unsere WhatsApp-Gruppe ein Bild geschickt, wie er mit Ellen Lohr zusammensitzt. Das war
das ist aber nicht
das musste jetzt
das ist nicht sein, von gestern, ne? Das ist sogar von vorgestern das Foto.
Schon 2-3 Tage her. Erich, weißt du, wann das war?
Das war noch zur aktiven DTM-Zeit von der Ellen Lohr. Da war noch der Norbert Haug Chef bei Mercedes. Von den Jahren her, da muss ich ehrlich gesagt passen, irgendwann in den 90er Jahren, würde ich sagen.
Also von der Bildqualität hätte ich eher so 20er geschätzt. Nee, Erich hier ganz lässig mit Lederjacke und die Ellen Lohr eben im Pullover von Mercedes. Also echt cooles Bild, schade, dass ihr es nicht sehen könnt.
Ja, was machen wir denn da? Na, ich bringe jetzt niemanden auf komische Ideen. Sonst bin ich schuld.
Ich glaube, wir sollten es nicht veröffentlichen.
Erich, wir haben eine Facebook-Seite mit 3400 Likes. Ich habe da so eine Idee. Ja.
Oh ja. Das ist eine Idee, okay. Naja, ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Ja, das wäre was für unseren Adventskalender gewesen. Das hättest du mal vorher ausgraben sollen.
Stimmt.
Kommen jetzt nur mal die guten Schätze hervor, gell? Jetzt am Ende der Weihnachtsperiode.
Ja, sowas kann man immer mal einstreuen. Ich bin gespannt, ob man das irgendwo zu sehen bekommt. Naja, ich habe das Gefühl, wir kommen so langsam zum Ende der Folge, oder? Habt ihr noch was euch unter den Fingernägeln brennt?
Nö.
Alle zufrieden?
Wir sind, glaube ich, alle froh, dass es wieder losgeht, dass jetzt nach dem tiefen Winterschlaf über Weihnachten alle wieder wach sind und Formel E News verfolgen. Und freuen uns jetzt langsam dann auf den Weg nach Buenos Aires, dass es endlich wieder richtige Rennen gibt.
Langsam wird es Zeit. Nichts gegen Sim Racing, aber
so schön es war, aber so ein richtiges Formel-E-Rennen ist dann doch nochmal in meiner Meinung eine andere Hausnummer.
Ja, ist was anderes. Besser organisiert. Aber gut, das wird schon alles noch. Seien wir mal guten Mutes. Okay, dann sage ich mal, machen wir das Ding an dieser Stelle zu. Ich sage danke an Erich, an Timo, an Tobi. Einmal quer durch die Republik. Und euch danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, servus und ciao.
Tschüss. Ciao.
Servus.